Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Der 12. Mann, er hat sich gestern mit leidenschaftlichen und emotionalen Worten im Stadion zurückgemeldet, um der Mannschaft zu zeigen, wir stehen hinter euch. Und die Sieglosserie der Grün-Weißen, endlich ist sie gebrochen. Erleichterung macht sich breit, wenn jetzt auch nicht die völlige Begeisterung. Aber es wäre wohl auch das falsche Signal, absolut aus dem Häuschen zu sein, wo die direkte Konkurrenz auch gepunktet hat und sich der Sieg so ein bisschen wie ein zartes Pflänzchen zwischen Beton anfühlt. Der Druck im Vorfeld, er war groß. Die Kulisse im Weserstadion dank der klaren Ansage des Kapos überwältigend. Und auch wenn der Knoten spielerisch nicht geplatzt ist, zumindest hat er sich leicht gelöst. Eure gemischten Gefühle gingen wie immer an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Und die nehmen wir natürlich mit rein. Außerdem sprechen wir darüber, was dieses Spiel jetzt wert ist und inwieweit der Support der Fans einen Unterschied gemacht hat. Mit meinem Deichstuben-Kollegen, der Mikros genauso mag wie der Anführer in der Ost, Malte. Bürger. Ich freue mich auf dich. Moin.
Moin, hallo zusammen.
Ja, also normalerweise melde ich mich ja gerne mal aus dem Mietwagen. Heute sitzt du mal im rollenden Podcast-Studio und man muss sagen, ich habe dich in diese Situation gebracht.
Ja, Frechheit, wirklich. Nein, natürlich nicht. Und der Trainer ist auch ein Stück weit schuld. Der spricht ja jetzt immer Sonntagmorgens. Quasi beim Reha-Training, beim Kleintraining direkt am Platz. Da bin ich natürlich vor Ort gewesen. Und da wir hier nicht Ewigkeiten warten wollen, bis dieser Podcast das Licht der Welt erblickt, sitze ich quasi noch auf dem Parkplatz in meinem Auto, schaue auf den halbleeren Trainingsplatz, weil da sind tatsächlich dann nur die Torhüter heute unterwegs. Jede Menge Autos um mich rum und quatsche jetzt mit dir fröhlich über dieses gestrige Spiel.
Genau, dort treffen sich gerade Jugendmannschaften, um heute miteinander ins Spiel zu gehen. Und die fragen sich alle, was macht der verrückte Onkel da auf dem Beifahrersitz mit dem Mikro in der Hand? Aber gut, das ist echter Einsatz. Malte, schon mal danke dafür. Heute ist die Laune ja auch ein bisschen gelöster als noch in den vergangenen Wochen. Ganz einfach, weil wir auf ein 2:0 gegen Heidenheim schauen. Nach einer Partie, die jetzt nicht so ganz stringent war, sondern ja doch eher einer Zitterpartie glich. Und vor dem Kontext dann auch mal die Frage, wie groß war am Ende die Erleichterung hinter den Kulissen nach dem Spiel?
Ja, sehr groß. Das hat man deutlich gemerkt. Also natürlich Freude, das Lächeln war endlich wieder da, hat man auf jeden Fall gesehen. In dieser Mixzone, in der Interviewzone, da wurde wieder gescherzt, da wurde gegrinst, da gab es auch mal einen Spruch. Das hat es jetzt echt wochenlang nicht gegeben in dieser Form. Wir haben gerade eben auch Daniel Thune nochmal drauf angesprochen, wie hat er denn die Atmosphäre in der Kabine erlebt? Und er sagte, es war in erster Linie eine Erschöpfung da, weil so ein Stück weit der Druck einfach abgefallen ist. Du hast in den vergangenen Wochen einfach nicht die Ergebnisse erzielt. Du hast viel auf die Fresse bekommen, um es mal so aufzudrücken. Und hast jetzt wenigstens 3 Punkte geholt in dem eminent wichtigen Spiel. Und deswegen sind alle enorm erleichtert. Aber auch das war gestern schon deutlich zu merken. Da ist jetzt keiner da, der sagt, so jetzt geht's aber richtig los. Natürlich hoffen alle, dass das jetzt der Startschuss für die angestrebte Wende ist. Aber jeder ist sich vollkommen bewusst und ich glaube, das ist auch der Eindruck, den alle drumherum haben, das wird noch eine ganz brutale Geschichte werden, das wird noch ein weiter Weg werden, also Werder ist nur durch diesen einen Sieg jetzt nicht automatisch gleich wieder im gesichert sozusagen, also der Abstiegskampf, der wird uns wahrscheinlich noch bis zum Ende der Saison begleiten, ist meine Vermutung.
Also gute Laune darf sein, aber überpacen sollte man in dieser Situation auf keinen Fall und das fühlt auch keiner. Ist ja ganz spannend, wenn wir mal so auf die generelle Einordnung des Spiels gucken, denn das war jetzt kein klarer Durchmarsch, den wir da gestern gesehen haben und der Nachspieldeich von Jörg aus Viersen, der sieht so aus.
Alter Falter, endlich gewonnen. Egal wie. Und das ist wirklich wortwörtlich gemeint. Egal wie. Hauptsache, das Ding ist jetzt mal für uns gut ausgegangen. Aber es war echt ein typisches 17. gegen 18. Da muss man, das muss man einfach so sagen, so benennen. Und ja, es ist Wahnsinn, wie viel da im Argen liegt und wie viel Aufarbeitung wir da noch haben, damit wir nach dem 34. Spieltag über den Strich stehen. Ja, alter Schwede, das war jetzt heute echt mal ein positiver Anfang, nicht mehr, nicht weniger.
Ja, und Jörg sagt dann auch noch, er hoffe, dass nun auch wieder die Sicherheit zurück ins Spiel kommt. Also, Freude vorhanden bei Jörg, aber Euphorie macht sich eben nicht breit. Sicher, verständlich. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn man sich den Spielverlauf ansieht. Da waren einige Großchancen dabei, die Werder aber nicht für sich nutzen konnte. Erstmal so zur generellen Einordnung, bevor wir dann zu den denkwürdigen Spielszenen kommen. War das jetzt heute der erste Schritt raus aus dem Tabellenkeller oder war das einfach nur ein gewonnener Abstiegskrimi ohne nachhaltige Aussagekraft?
Ja, inwiefern nachhaltig, das muss man noch abwarten. Ansonsten war es tatsächlich nur ein Sieg und es war halt auch ein eminent wichtiger, wenn man gesehen hat, dass die Konkurrenz ja auch gepunktet hat. Also du brauchtest ihn schon, auch um dich da unten abzusetzen. Auch das kann man ja nochmal sagen. Frank Schmidt, der Trainer der Heidenheimer, saß hinterher in der PK. Für den und dessen Mannschaft war das natürlich auch ein brutal wichtiges Spiel. Und der saß da richtig geknickt und hat gesagt, so, jetzt sickert bei uns so langsam ein, dass wir jetzt im Prinzip noch 10 Spieler haben, um uns darauf einzustellen, dass wir demnächst wieder Zweitligist sind. Also dem war auch die Enttäuschung anzumerken. Und da siehst du natürlich auch, welche Bedeutung dieses Spiel für Werder hat. Und wenn du dann aber direkt auf den Spielverlauf guckst, diese erste Halbzeit, die war ja auch wirklich zum wahnsinnig werden. Werder macht das völlig in Ordnung in diesem Spiel, ist mit der richtigen Einstellung auf dem Platz, hat das Spiel unter Kontrolle bis zu dieser Monsterchance von Jovan Milosevic. Und danach wird es dann so ein bisschen schwammig. Fängst ja auf einmal 3 gegnerische Chancen, wo es ja dann auch komplett in die andere Richtung gehen kann. Hast dann selbst noch die Chance von Romano Schmid, gehst dann mit einem 0-0 in die Pause und sitzt da eigentlich und fragst dich, also diese Mannschaft nimmt ja wirklich in dieser Saison alles mit. Und eigentlich, so wie so eine Saison läuft, hätte es 0,0 gewundert, wenn Werder dieses Spiel am Ende mit 0-1 irgendwie verloren hätte. Oder halt am Ende nicht gewonnen hätte, weil plötzlich doch noch einer reinfällt zum 1-1, wie auch immer. Dass sie das dieses Mal über die Ziellinie gebracht haben, in welcher Form auch immer in dieser Situation, ist, glaube ich, deswegen auch, ja, also so ein großer Erfolg, weil er einfach diese Erleichterung bringt und es jetzt endlich mal geklappt hat.
Ja, Jan aus Berlin zu den angesprochenen Szenen. Er sagt, es war schon fast Slapstick, wie Milosevic und Schmid ihre Megachancen vergeben haben. Nach dem kläglich vergebenen Konter von Top musste es ja so kommen, dass uns der Gegner mit einem Eigentor hilft und endgültig den Deckel drauf macht. Naja, man muss ja auch sagen, die Flanke war ja echt auch sensationell, ne? Nein, der Typ, also der Spieler, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, der tat mir natürlich auch unheimlich leid. Also du sagst es gerade, ne? Also wir könnten in genau dieser Situation sein, in der Heidenheim ist. Da haben eigentlich im Grunde nur so ein paar Nuancen gefehlt, dass das Spiel anders verlaufen wäre und von daher eine ganz bittere Szene für ihn. Aber lass mal über diese beiden wichtigen Spieler sprechen, also Milosevic beispielsweise. Der durfte diesmal von Beginn an ran. Das hatte ich mir ehrlich gesagt auch gewünscht und viele andere Fans von euch auch. In der 26. sah er dann aber sehr unglücklich aus, weil er mit seiner Aktion für eine Aberkennung des Treffers von dem Mann gesorgt hat, dann kam von ihm wirklich eine 1000-prozentige Chance, die er nicht reinmacht. Und dann wiederum in der 57. die Korrektur, als er einen deutlich schwierigeren Kopfball versenkt. Was sagt dieses Spiel nun über Milosevic aus? Sehen wir da einen Stürmer, der trotz Rückschlägen im Spiel dranbleibt und sich belohnt? Oder einen, der noch lernen muss, mit Druck und Erwartungshaltung souveräner umzugehen?
Na, ersteres vor allem in meinen Augen. Also es hätte wirklich ja nicht verwundert, wenn der komplett eingegangen wäre. Wenn er in der Pause da sitzt wie ein Häufchen Elend und sagt, verdammt, ich mach dieses Ding einfach nicht rein und in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr Fuß fasst. Das genaue Gegenteil war der Fall. Wir haben gestern auch direkt mit ihm sprechen können. Er sagt, er konnte es selbst nicht glauben, dass er diesen Ball einfach nicht reinmacht. Er wusste, dass er ihn nicht richtig getroffen hat, hat gebetet, dass er irgendwie noch reingeht. Es ist nicht passiert. Und hat dann aber in der Kabine von wirklich 10 Spielern, sagte er, die Rückmeldung bekommen, Junge, mach dir keinen Kopf, wir stehen hier heute alle zusammen und wir kriegen das hin und den nächsten machst du. Und das sagte dann Romano Schmid stellvertretend, der ja eine ganz ähnliche Situation erlebt hat. Wenn du dann auf dem Platz merkst, dass genau dieses Gefühl wirklich eintritt, dass alle weiterhin an einem Strang ziehen und weiterhin dafür alles geben, dass es besser wird. Und dann passiert das tatsächlich. Und Milosevic macht auch noch das Tor. Da sagte er hinterher noch, da hat er immer noch Gänsehaut, wenn er dran denkt. Und deswegen würde ich das weniger auf den Druck schieben, sondern der hat sich gestern auch voll reingehangen und ist dann auch dafür belohnt worden. Und natürlich ist das für ihn und auch für Werder, glaube ich, am wichtigsten, dass er das sofort korrigieren konnte, weil das ist natürlich was, das kann dir auch Wochen noch nachhängen. Und so hat er es sofort korrigiert, ganz wichtiges Tor gemacht und ist, glaube ich, jetzt für die nächsten Wochen, glaube ich, wenn da jetzt gesundheitlich nichts dazwischen kommt, gesetzt da vorne, weil er einfach jemand ist, der da so, also der seine Torgefahr jetzt unter Beweis gestellt hat, der immer für Gefahr sorgen kann. Und auch um das nochmal zu sagen, es gab da ja diese Rückenprobleme, weswegen er raus musste. Er hat gesagt, er glaubt nicht, dass es was Schlimmeres ist. Wie sagte er so schön, als ich ihn das gefragt habe, er guckte mich an und sagte, du siehst mich hier stehen und gehen kann ich auch, also es wird schon laufen.
Alles klar. Also das heißt, er hat gute Argumente sammeln können und wenn der Rücken mitmacht, dann siehst du ihn in der Startelf. Ist denn jetzt so eine Mischung aus unglücklicher Aktion, vergebener Großchance, aber eben auch diesem einen Tor, so die perfekte Momentaufnahme eines jungen Stürmers, der so im Entwicklungsprozess ist?
Ja, also der hat natürlich auch viel damit zu tun, dass er in eine Situation hier reinkommt, die von Anfang an nicht gut für ihn war. Also er kam im Januar, da hingen hier die Köpfe schon und dann sollst du der Heilsbringer sein. Das darfst du erstmal nicht so häufig spielen, wie du es dir vielleicht auch selber wünschst. Da triffst du zwar, spielst trotzdem erstmal nicht Stamm. Also natürlich ist das eine totale Momentaufnahme und das wird ihm für seine weitere Karriere, er ist ja nun eben nur geliehen, aber wird ihm das brutal weiterhelfen. Ist jetzt wichtig, dass es auch für Werder eben weiterhilft und da erweckt er den Anschein, dass er das kann. Weil auch er sagte, also hier wurde seit Wochen nicht gelacht und jetzt endlich mal wieder, ich habe hier richtig Spaß heute. Also wenn sie diesen Vibe halten können und er da vielleicht ein bisschen unbekümmerter rangeht, als es alle anderen tun, dann kann das nur von Vorteil sein.
Wer in den letzten Wochen auch nicht viel zu lachen hatte, war Romano Schmid, der wirklich mit seiner Leistung gerungen hat, der gestern dann auch eben diese dicke Chance in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vergibt, lässt sich aber dadurch eben auch nicht beeindrucken und liefert dann die Flanke an Milosevic zum Tor. Für dich verdient er insgesamt für seine Aktionen im Spiel eine 1,5 in der Benotung. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar für Jan-Peter aus Hoppegarten. Er schreibt, moin ihr Lieben, endlich 3 Punkte, egal wie. Eure Spielernoten aber wieder köstlich. Schmid, bester Mann, mit diesem Smiley, der so streng durch eine Brille guckt. Super Vorlage zum 1:0, aber das war es dann auch. Immer wieder verdribbelt, Fehlpässe, falsche Entscheidungen und die doppelte Großchance in Hälfte 1, so schlimm und kläglich vergeben. Für mich war Puertas der Spieler des Spiels. Dem gelang auch nicht alles, aber er war der Garant für diesen Sieg, weil er einfach alles wegrannte und wegkämpfte und noch die Zuschauer antrieb. Super. Malte, du und der Jan-Peter, ihr kommt in eurer Beurteilung offensichtlich nicht ganz zusammen, wenn ich mir so eure Draufsicht auf Romano Schmid anschaue. Nimm uns mal mit rein in deine Notenvergabe und vor allem in die Art und Weise, wie du gestern sein Spiel gelesen hast.
Ja, für mich ist es tatsächlich nur die vergebene Chance, die seine Gesamtleistung schmälert oder die vergebene Doppelchance. Ansonsten war das wirklich einer der Auftritte, wie man sie eigentlich immer von Romano Schmid erwarten kann. Jemand, der vom ersten Moment an nicht aufgegeben hat, der viele Bälle selbst erobert hat und ich fand auch seine Flanken, es war eben nicht nur die eine, die zum Tor geführt hat. Da waren mehrere, die in der Gefahrenzone gelandet sind, dass die dann nicht verwandelt wurden, da kann er nichts für. Zum Beispiel die große Milosevic-Chance hat auch er vorbereitet. Das war für mich ein rundum gelungen Auftritt. Ihm hast du angemerkt, dass er endlich als Führungsspieler, der er gerne sein möchte, das Heft des Handelns in die Hand genommen hat, der Mannschaft unheimlich viel gegeben hat, hat sich kurz vor Schluss noch Szenenapplaus verdient, als er da den Ball in der eigenen Hälfte nochmal erobert. Da gab es mehrere Szenen von, wo er wirklich immer nachgesetzt hat, wenn man ihn nur daran messen will, dass er halt selber nicht getroffen hat, klar, dann musst du ihn schlechter bewerten. Aber so, ich fand, das war ein würdiger Auftritt, wie man ihn braucht in so einem existenziellen Spiel. Und noch kurz zu Cameron Puertas. Ja, der hat mir auch richtig gut gefallen. Der wollte für mein Gefühl manchmal zu häufig mit dem Kopf durch die Wand. Der hat aber enorm viel wichtige Bälle im Mittelfeld erobert. Bei der Ballverteilung könnte es noch ein bisschen besser werden. Auch das hat Daniel Thune beispielsweise gerade eben noch bei uns in der Medienrunde gesagt. Da würde er sich wünschen, wenn man den noch quasi ein bisschen weiter in der Offensive in Szene setzen kann und dessen Wirkung entfalten kann, weil da wird er auch seine Gefahr ausstrahlen können. Das geht noch so ein bisschen ab. was aber auch damit zusammenhängt, dass er halt vornehmlich im Moment dafür gebraucht wird, im Zentrum Bälle zu erobern und da erstmal für weitere Stabilität zu sorgen. Aber also nichtsdestotrotz, ich bleibe für meinen Teil dabei, dass Romano Schmid gestern der beste Bremer auf dem Platz war.
Okay, also für dich Romano Schmid, der Mann der Stunde. Flo ist auch einer, der Puertas tatsächlich da in einer sehr guten Rolle sieht. Er schreibt nämlich, ich mache mir sonst nichts aus den Noten der Deichstube, weil das immer sehr subjektiv ist, aber dieses Mal hätte Puertas tatsächlich der beste Spieler sein dürfen. Der ist vorangegangen und war mit Abstand der wichtigste Spieler auf dem Platz. Dieses Vorangehen, hast du das gestern auch bei ihm gesehen? Weil ich glaube, das hat sich noch nicht so Bahn gebrochen in den vergangenen Spielen.
Ja, also ich habe es ein Stück weit, auf jeden Fall ein Stück weit, beliebtes Wort gerade hier, weil das auch Daniel Thun sehr gerne benutzt. Insofern, ich habe es auch gesehen, aber in der Tat ein Stück weit, weil es für mich nicht durchgängig war. Aber du hast eben für jemanden, der auch immer den Vorwurf bekommt, er sei nur ein Leihspieler hier, dem Werder gar nicht so wichtig ist, hast du ihm angemerkt, dass er auch unbedingt etwas bewegen wollte. Was aber gestern wirklich für mehrere Bremer geil. Wenn ich einen Olivier Deman nehme zum Beispiel, der richtig, richtig viele Meter abgespult hat, obwohl der ja nun bei weitem kein Stammspieler ist und für den das auch nicht selbstverständlich ist, dass er dann über so einen langen Zeitraum spielt. In der Defensive wurde konzentriert zu Werke gegangen und der ein oder andere hat sich da ähnlich komplett in alles reingeworfen. Was ging auch Marco Grüll selbst, wo ich auch finde, dass der insgesamt nicht gut ausgesehen hat, aber der hat wirklich jeden Meter auf sich genommen, der nötig war und genau so kann es eben funktionieren, aber eben auch nur so für die kommenden Wochen.
Also genau das macht dann eben den Unterschied. Und das war ja auch das Plädoyer in den letzten Wochen, dass jeder mehr als 120% gibt. Wenn es denn abrufbar ist, das war ja auch immer die Diskrepanz dann an der Stelle. Lass mal über den 12. Mann sprechen. Wir haben uns ja in der vergangenen Woche nach der Partie am Millerntor gefragt, wie sieht's denn jetzt bei denen aus, nachdem die mitgereisten Fans die Mannschaft weggeschickt hatten. Gestern kam das klare Bekenntnis und auch eine Erklärung dazu nochmal im Stadion, warum das so sein musste. Kai aus Bockhorn zur besonderen Atmosphäre. Moin, lieber Nachspieldeich. Ich kam recht spät ins Stadion. Die Ansprache des Kapus habe ich erst nach dem Spiel mitbekommen. Schon im Stadionumlauf merkte man, das Stadion ist da. Die Mannschaftsaufstellung war so laut wie lange nicht mehr. Der Support schon am Anfang auf allen Tribünen. Meine Skepsis wandelte sich sofort in Energie, Optimismus und puren Glauben an den Sieg. So müssen wir auch die nächsten Spiele angehen. Mit dieser Unterstützung geht das. Wir sind Werder, wir gehen mit 12 Mann und Frau ins Spiel. Ja, wie groß war denn der Einfluss der Fans jetzt gestern wirklich? War das mehr so emotionale Begleitmusik oder würdest du sagen, nee, diese Energie hat das Spiel der Mannschaft tatsächlich spürbar verändert? Denn ich glaube ja schon, dass es den Unterschied macht, ob das Stadion bei einem Fehlpass schnell die Geduld verliert oder ruhig bleibt und damit Vertrauen auch ausdrückt.
Genau so ist es. Und es war aber nicht nur dieser eine Moment, der gestern Einfluss hatte, sondern es war diese gesamte Woche. Also wir hatten ja unter der Woche auch schon berichtet, dass es da keinesfalls zu einem Riss gekommen ist, sondern dass das bewusst in der vergangenen Woche, so wie es der Capo auch gestern nochmal maximal transparent, und das hat mir auch sehr gut gefallen, erklärt hat, dass es da einfach die Grundidee gab. Natürlich war der Frust in der Kurve riesig nach dem verlorenen Spiel gegen St. Pauli und du hast die Mannschaft im Prinzip davor geschützt, dass sie richtig beleidigt, beschimpft, was auch immer wird, was in dieser Situation nicht weitergeholfen hat. Dann gab es unter der Woche die Aussprache mit Mannschaftsrat und eben Ultra-Vertretern oder Vertretern aus der Kurve, wo klar gesagt wurde, was erwartet wird und wo die Mannschaft nochmal gesagt hat, wir gehen diesen Weg zusammen. Und das hat beispielsweise Romano Schmid als Teil dieses Mannschaftsrates auch gestern nochmal geschildert, dass dieses Gespräch für ihn enorm wichtig war, enorm anstachelnd, weil er sagte, die Mannschaft selber hat diese vierminütige Rede vom Capo gestern überhaupt nicht mitbekommen, weil sie da in der Kabine war, die letzten Vorbereitungen getroffen hat. Also dieser Push in dem Moment kam nicht mehr, aber ich glaube, dass diese Rede, und die war, da muss ich erstmal sagen, maximaler Respekt, weil ich finde, jemand, der zwar vor einer Kurve häufig das Wort ergreift, dann aber zum Mikro zu greifen oder sich das geben zu lassen, 40.000 Zuschauer hören dir zu und du weißt selber auch als Moderatorin, das ist super schwierig, die richtigen Worte zu finden, gerade in so einer Situation alle mitzunehmen. Und das ist ihm wirklich sehr gut gelungen. Und ich glaube, dass dieser Zeitpunkt besser nicht hätte sein können, denn auch ich bin mit dem Gefühl in dieses Stadion gegangen und habe mich gefragt, wie werden die Reaktionen ausfallen, wenn mal etwas nicht funktioniert. Und diese erste Halbzeit war ja eigentlich, haben wir schon drüber gesprochen, prädestiniert dafür, sich richtig aufzuregen, sich über Fehler von Spielern zu ärgern und die das dann auch spüren zu lassen, was sie falsch gemacht haben. Und durch diese Ansprache, die da vorher stattgefunden hat, wurde es tatsächlich geschafft, dass alle gemeinsam, egal was passiert, hinter dieser Mannschaft gestanden haben vom ersten Moment. Und das hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen. Man muss fairerweise auch sagen, das kann super, also noch mehr Druck auf die Schultern der Spieler lasten, weil sie natürlich, und auch das hat Romano Schmid gesagt, der ist jetzt seit fast 6 Jahren hier, der blickt jedes Wochenende in die Gesichter von Menschen, die seit ihrem zweiten oder dritten Lebensjahr Werder-Fans sind und am Zaun stehen, enttäuscht, traurig sind und er weiß genau, sie sind die Verantwortlichen dafür. Und für alle, die da draußen dann halt immer stehen, das soll jetzt gar keine Verteidigung der Spieler sein, natürlich haben die Fehler gemacht und auch auf anderen Ebenen wurden Fehler gemacht, aber es ist eben bei weitem nicht so, dass es allen hier egal ist, was diesem Verein passiert. Und wenn ich dann Romano Schmid da gestern stehen sehe und der das wirklich sehr bewegt erklärt, was ihm dieser Verein bedeutet und was es aber eben auch macht, wenn du natürlich wollen die alle gewinnen. Und wenn es dann aber eben nicht gelingt, dann bedeutet das auch, dass es wieder eine ganz, ganz harte Woche wird. Und ich glaube, das sind alles Gefühle und Belastungen, die können wir überhaupt nicht nachempfinden. Vielleicht ein Stück weit der ein oder andere, je nach Job, den er hat. Aber dieses, alle gucken auf dich drauf, alle wissen es besser, das ist sicherlich auch super schwierig auszuhalten. Und ich glaube, dass diese Situation gestern gut funktioniert hat. Aber natürlich hat sie auch nur funktioniert, weil Werder am Ende gewonnen hat. Sonst wäre dieser Effekt vielleicht auch schnell wieder verpufft gewesen.
Aber es waren Gänsehautmomente. Es war dieses, ich trage dich durch die schweren Zeiten. Und ich habe unter der Woche übrigens auch immer mal wieder so ein paar Nachrichten bekommen, unter anderem eine von Sascha. Der hat nämlich einen Post losgetreten und das fand ich ganz gut, diese Idee. Er hat nämlich geschrieben, seit über 20 Jahren bin ich Dauerkartenbesitzer und antworte vor dem Spiel mindestens 17 Mal pro Saison auf die Frage und mit der Nummer 12, das sind wir, wir. Und genau so ist es. Wir müssen als Fans zusammenstehen und gemeinsam als 12. Mann den Ball ins Tor schreien und die Mannschaft unterstützen. Seid laut, seid kreativ, seid positiv. Lasst uns unter Hashtag die 12 macht's connecten und dafür sorgen, dass das Nebelhorn häufiger erklingt und das Abstiegsgespenst aus der Stadt vertrieben wird. Werder braucht uns, Bremen braucht uns lebenslang grün-weiß. Ach, ich finde, das ist so ein Plädoyer wie das, was Dörte letzte Woche losgelassen hat. Und ja, genau darauf kommt es jetzt eben tatsächlich auch an. Das hast du jetzt gerade auch nochmal unterstrichen, dass die Spieler da wirklich diesen vollen Support brauchen. Übrigens, wo wir gerade bei den Spielern sind, Mio Backhaus hatte ja auch keine leichte Woche nach der Partie auf St. Pauli. Ganz einfach deshalb, weil er da diesen Patzer hatte. Und das Schöne war ja, dass trotzdem in diesem Kontext, die Mannschaft steht unten drin, es passiert eine Aktion, die du genau in diesem Spiel wirklich gar nicht brauchst, dass ihm der Rücken gestärkt wird, dass ein wichtiges Signal ausgeht, so ein durchgängiger Support. Ich glaube, das hat er auf vielen Kanälen erfahren, nicht nur in der eigenen Mannschaft von seinen Mannschaftskollegen, sondern auch von den Fans und vielleicht auch von Menschen, die es nicht so unbedingt mit Werder halten, die aber ihm auch sagen wollen, Junge, halt durch, kann passieren und darf tatsächlich auch mal passieren.
Ja, genau. Also ich fand es auch wirklich bemerkenswert, wie das gestern nochmal im Stadion war. Also ist ja egal, wo er hingekommen ist. Es gab sofort Applaus, es gab teilweise Sprechchöre. Kurz vor Schluss dann noch diese Szene, wo er den Ball aus der Luft pflückt im Strafraum und Arne Zeigler als Stadionsprecher dann auch nochmal seinen Namen ruft. Wir haben in der Woche viel gehört, wie mit ihm gearbeitet wurde, dass ihm dieses Gefühl genommen werden sollte. Er hat jetzt irgendwie was groß falsch gemacht und wäre da in eine noch misslichere Lage gesteckt. Auch Kiki Fanda hatte das ja bei uns im Interview nochmal ausdrücklich betont, wie stark die Saison eigentlich ist. Aber dieses vorher drüber reden und dann am Ende erleben, wie es wirklich ist, sind ja nochmal zwei Paar Schuhe. Und ich glaube, dass Mio Backhaus, und das entnehme ich seiner ersten Reaktion, die er in den sozialen Medien da auch kundgetan hat, sich einfach unfassbar gefreut hat, wie ihm der Rücken gestärkt wurde, wie er das Gefühl bekommen hat, okay, hier ist wirklich keiner sauer auf mich, weil ich diesen Fehler gemacht habe, sondern er hat den vollen Rückhalt gespürt, wenn man dann gesehen hat, wie er sich nach diesem 0-0-Spiel, besser konnte es für ihn ja nun wirklich nicht laufen, mit Christian Pfander auf dem Platz gefreut hat, mit seinen Kollegen, die ihm alle zugesprochen haben. Also Das hat schon sehr, sehr viel ausgesagt und ja, auch da die Fans eben nicht unbeteiligt. Also ein ganz tolles Signal.
Wer übrigens auch niemals unbeteiligt ist, ist der Schoko Bremer aus Kiel. Der meldet sich nämlich mindestens nach jedem Spiel. Und damit sind wir bei dem nächsten Thema. Also erstmal, wir schließen die Green-White-Wonderwall ab, schließen sie aber auch in unser Herz und freuen uns darauf, wenn sie beim nächsten Heimspiel wieder funktioniert. Jetzt lass uns über das Thema sprechen, das ebenfalls in der Woche immer wieder gespielt wurde und auch darüber hinaus. Das ist die Viererkette. Viele von euch haben sich dafür ausgesprochen und gesagt, die könnte den Unterschied machen. Und so eben auch der Schoko Bremer.
Herzlichen Glückwunsch an unsere grün-weißen Helden. Die Viererkette hat's gerichtet. Denkt mal drüber nach.
Gebe ich mal unverzüglich an dich weiter, Malte. Spielt Werder stabiler mit der Viererkette?
Ja, das ist die große Frage. Wenn man es rein plakativ sieht, könnte man sagen, Werder hat mit der Viererkette Punkte geholt in der Hinrunde. Werder hat jetzt gepunktet. Dann muss man es eigentlich dabei belassen. Daniel Thun sieht es ein wenig anders, ohne dir jetzt viel wegnehmen zu wollen, weil ich weiß, du hast da, glaube ich, auch noch was vorbereitet.
Habe ich. Dann hören wir erstmal den Trainer und danach unseren Taktikfuchs. Der hat nämlich zu Viererkette auch noch was zu sagen. Aber genau, Daniel Thun hat sich geäußert dazu in der PK. Wir hören mal kurz rein.
Das System gewinnt keine Fußballspiele, sondern die Spieler auf dem Platz in den Positionen, mit ihren Positionsaufgaben, mit ihrer Art und Weise, mit ihrer Haltung. Am Ende des Tages haben wir das Spiel mit einer Dreierkette, Fünferkette beendet und haben es begonnen mit einer Viererkette. Was hat mich dazu bewogen? A, unsere personelle Situation. Ich habe keine gesunden Innenverteidiger aktuell mehr. Doch, Julian Malatini, aber das war eher so mein Joker für hinten raus, dass ich ihn irgendwann brauche, wenn Niklas Stark dann irgendwann der Tank ausgeht oder der Tank leer ist. Ich wollte das Risiko nicht eingehen. Die letzten Wochen waren nicht so erfolgreich. Die Spieler auf den Positionen, die Wingbacks waren nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Der Ausfall von Felix Agu kam dazu. Und dann, ja, dann gibt man immer Spieler eine Chance, die nicht so viel auf dem Platz waren. Das waren dann Olli Demahn und das war Yuki Sugawara. Olli Demahn als Linksfuß hilft dann, glaube ich, auch, wenn man Jovan Milosevic in der Box hat als Neuner. Dann sehen Sie, das eine bedingt das andere. Ich kann mit beiden Systemen gut leben. Ich glaube, wenn ich mich das nächste Mal jetzt wieder für eine Dreierkette entscheide und das nicht erfolgreich ist, wird es mir um die Ohren fliegen. Aber am Ende nochmal bin ich überzeugt von dem, was ich tue. Und heute war die Viererkette zu Beginn der richtige Schlüssel.
Okay, also das verstehe ich jetzt so, dass das aber jetzt auch nicht zwangsläufig bedeutet, dass er immer auf die Viererkette setzen wird in Zukunft. Oder verstehe ich das falsch?
Nee, genau so ist es. Also in Stein gemeißelt ist es nicht. Aber natürlich wird auch er sehen, wie hat sich die Mannschaft da jetzt präsentiert gegen diesen Gegner. Und es hat gut funktioniert. Und auch defensiv ist eben, abgesehen von dieser Phase in der ersten Halbzeit kurz vor der Pause, jetzt ja nicht allzu viel angebrannt. Was aber natürlich auch am Gegner lag. Also das kann in den nächsten Wochen schon am kommenden Sonntag bei Union Berlin wieder ganz anders aussehen. Aber natürlich wird auch die Mannschaft, und auch wenn sie die vergangenen Jahre immer wieder betont hat, und das hat ja auch Daniel Thun gesagt, die Mannschaft hat ihm zurückgespiegelt, sie fühlt sich einfach mit dieser Dreierkette wohler, weil es das war, was unter Ole Werner zum Erfolg geführt hat. Wenn die Mannschaft jetzt erkennen sollte, dass es in dieser Viererkonstellation besser läuft, dann wird sich das ganz schnell wandeln, weil spielen können die das auch. Also das ist ja jetzt nichts, was völlig unbekannt für einen Profi ist. Da muss Daniel Thun jetzt die richtige Balance finden, sicherlich auch aus dem richtigen Personal. Und in der Hinsicht gebe ich ihm völlig recht. Also dir nützt das beste System nichts, wenn die Leute nicht umsetzen, was von ihnen gefordert ist. Und genau das war dieses Mal da. Und deswegen hat es funktioniert und das Spiel ist ja auch dann mit einer Dreierkette zu Ende gegangen. Da hat es auch funktioniert, weil jeder, ob es dann noch ein Leo Bittencourt war, der am Ende mit reinkam, jeder dabei mitgeholfen hat, diesen Sieg über die Ziellinie zu bringen. Und diese Einstellung muss halt grundsätzlich da sein, so dass es eigentlich egal ist, ob Dreier- oder Viererkette, aber das ist in dieser Saison halt eben nicht so. Da zählen auch andere Dinge.
Also der Schlüssel liegt woanders, aber man kann eben die Ketten auch aus einer gewissen Balance heraus denken, sprich sie kombinieren. Dass die Viererkette gleich mehrere Probleme löst, das findet übrigens auch unser Deichstubenfreund und Taktikanalyst Tobi Escher. Wir hören mal rein in seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Am Samstagnachmittag endeten für Werder Bremen gleich zwei Serien. Erstens, nach 13 sieglosen Spielen endlich wieder ein Erfolg. Zweitens, erstmals im Jahr 2026 hat Werder Bremen ein Spiel mit einer Viererkette begonnen. Zufall? Ich glaube nicht, denn ich habe das Gefühl gehabt, dass gerade in der Anfangsphase die Viererkette Werder Bremen gut getan hat. Werder hat vor allem versucht, über die linke Seite anzugreifen. Schmid hat hier sehr weit außen als Linksaußen gespielt und dort immer wieder die Bälle bekommen. Er konnte so ein bisschen sich am Mittelfeld von Heidenheim vorbeistehlen. Und viele gute Angriffe kamen ja auch über die Seite, wie auch das erste Tor. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass das Umschaltspiel von Werder ein bisschen mehr Wucht entfaltet hat. Milosevic hat die Bälle ein Stück weit gehalten und dann konnten Gröll, Schmid, aber auch Stay nach vorne schießen. Gegen den Ball stand man im 4-4-2 lange Zeit solide. Es gab so eine kleine Phase kurz vor und nach der Pause, in der Heidenheim aufkam. Aber auch das hat grundsätzlich ganz gut funktioniert. Als dann Werder in Führung war und Heidenheim nach und nach nach vorne gedrängt hat und auch Spieler nach vorne geworfen hat, hat Thiun dann rechtzeitig erkannt, dass diese Viererkette die Breite des Feldes nicht mehr gut abdeckt. Dann hat man auf ein 5-2-3 umgestellt und hat auch diese Führung sehr souverän, finde ich, ins Ziel gebracht. Man hatte ja sogar noch Chancen für 3, 4, 5 weitere Tore. Also ich denke schon, dass diese Viererkette zu Beginn das Offensivspiel von Werder belebt hat. Am Ende konnte man zurückgehen auf die Fünferkette, auf die defensiv stabilere Variante. Und beides gemeinsam hat dafür gesorgt, dass man diese 13-Sieglos-Serie beenden konnte.
Ja, also dann aber trotzdem nochmal gefragt, du hast es gerade schon so ein bisschen angespielt. Also wenn die Viererkette jetzt gleich mehrere Probleme löst, stellt sich ja die Frage, kann Werder diese Stabilität und Dynamik, die wir gestern gesehen haben, dann auch gegen stärkere Gegner halten? Oder welche Anpassung braucht es? Also auch gerade mit Blick, du hast ja schon mit uns auf Union geschaut, auf das Spiel in Berlin.
Ja, da wird es einfach weiterhin wieder auf die Basics ankommen. Also natürlich ist es einerseits das Gefühl, aber wenn du in der Viererkette genau die Dinge umsetzt, die der Trainer von dir erwartet und alle an einen Strang ziehen, so plakativ das klingt, dann funktioniert das. Also dann kann es funktionieren. Und wie gesagt, der Trainer wird, auch wenn er jetzt natürlich öffentlich sagt, nichts ist in Stein gemeißelt, die personelle Situation alleine wird sich ja beispielsweise gegen Union nicht großartig ändern. Auch da, also er wird auch weiterhin nicht allzu viele Innenverteidiger zur Verfügung haben, um da jetzt großartige Änderungen vorzunehmen. Insofern gehe ich auch fest davon aus, dass weiterhin mit einer Viererkette agiert wird, in der Hoffnung, dass sich weitere Details dann weiter einspielen. Man darf einfach nicht vergessen, er ist jetzt seit etwas mehr als 3,5 Wochen sind es, glaube ich, oder so, ist er jetzt da. Und jeder Trainer klagt schon darüber, dass eine Sommerpause nicht lang genug ist, um die Mannschaft für die ganze Saison vorzubereiten. Also er muss jetzt an kleinen Details Schritt für Schritt arbeiten. Mit den Punkten im Rücken kannst du jetzt eben sagen, ja, Viererkette, die verspricht dir den Erfolg, aber die garantiert ihn dir halt auch nicht. Am Ende kommt es auf die Spieler an, da bin ich komplett bei ihm.
Es gab noch eine interessante Szene im Spiel, frage ich dich jetzt ganz spontan, weil wir haben gar nicht mehr drüber gesprochen. Jens Day hat während der Partie einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen. Was war da eigentlich los? Was, die Einkaufsliste für Montag?
Ja, ich glaube nicht. Also da wird er sicherlich noch mal ein paar Anweisungen bekommen haben. Jens Day mit Krämpfen zu Ende gespielt. Also das sagt auch sehr viel aus, wenn so einer plötzlich irgendwie platt ist. Aber klar, da gibt es noch mal irgendwelche Details mit an die Hand, die der Trainer dann nicht rüberbrüllen möchte, sondern irgendwie so auf dem kurzen Dienstweg noch mal mitteilt. Eben auch mit dieser Umstellung, die es dann gab von 4 auf 3. Wie verhalten wir uns jetzt anders? Wie wollen wir spielen? Also da gibt es natürlich das eine oder andere Detail noch. Explizit gefragt tatsächlich. Muss ich zugeben, hat keiner von uns, was wohl drauf gestanden hat.
Ah, okay, ja gut, das können wir ja nochmal nachholen. Dafür steht die Deichstube ja, ne? Wir recherchieren das nochmal knallhart und dann liefern wir euch das nach. Vielleicht sogar im nächsten Nachspieldeich, wenn es ein bisschen länger dauert. Aber vielleicht wollen die das ja auch gar nicht sagen. Vielleicht war genau das Erfolgsgeheimnis der Partie gestern. Ich würde aber trotzdem sagen, wir fassen mal zusammen. Also die Fans und die Mannschaft im Schulterschluss. Wir haben erste zarte Ansätze im Spiel gesehen, die jetzt ausgebaut werden müssen. Und ein doppelt wichtiger Sieg war das vor dem Hintergrund, dass die Konkurrenz, du hast es ja eben schon angesprochen, leider auch geliefert hat. Gladbach, Pauli haben gewonnen. Mainz hat überraschenderweise unentschieden gegen Leverkusen gespielt. Da fragt man sich ja auch, muss das denn sein? Und jetzt fährt Werder nächste Woche zu Union. Welche Aufgabe wartet denn dort konkret? Und was glaubst du, wie wird sich jetzt so die kommende Woche entwickeln?
Sie wird auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen entspannter sein für alle Beteiligten, weil man, ohne dass der Druck jetzt weg ist, aber endlich mal durchschnaufen darf. Aber nichtsdestotrotz, nach einem trainingsfreien Montag geht es am Dienstag wieder voll zur Sache. Und es gibt ja auch keine Zeit zu verlieren. Also du hast nichts herzuschenken, du weißt, dass du nichts geschenkt bekommst. Das siehst du an den Ergebnissen der anderen. Und Union ist da halt ein mehr als unangenehmer Gegner, wo du positiverweise aber sagen kannst, du weißt genau, was du bekommst. Du bekommst eine Mannschaft, die voll gegen dich arbeiten wird. Ein super enges Stadion, ein lautes Stadion. Also eigentlich so, wie du es als Spieler magst. Und du kommst immerhin mit einem Positiverlebnis im Rücken, während die Unioner gerade verloren haben. Also die sind zwar noch mit einem einigermaßen vernünftigen Polster ausgestattet. Eines, das Werder aktuell gern hätte. Aber auch das kann eben sehr schnell gehen, wenn gleich die Unioner einen komplett anderen Eindruck machen, als die Teams, die da unten richtig drin hängen. Aber da steht viel auf dem Spiel. Ich glaube trotzdem, dass es super unangenehm wird. Und wie der Capo auch gestern schon gesagt hat, wir werden jetzt nicht alle Spiele gewinnen. Es werden auch wieder Rückschläge kommen. Werder muss halt dafür sorgen, dass es nicht direkt einen gibt, sondern vielleicht man tatsächlich eine kleine Welle reiten kann.
Gucken wir noch mal kurz ins Krankenlager. Wird Bangula wieder zur Verfügung stehen? Weißt du da schon Näheres?
Wir haben gerade eben Daniel Thune noch mal gefragt, wie es insgesamt aussieht, ob irgendeiner zurückkommt. Und er sagte, da kann er momentan noch nichts absehen. Also ich würde erstmal davon ausgehen, dass das nicht der Fall ist. Gleiches gilt dementsprechend dann wahrscheinlich auch für Karim Koulibaly, Amos Pieper. Also dosiertes Training wahrscheinlich dann wieder bei Niklas Stark. Haben wir ja letzte Woche auch schon mit Daniel Thune drüber sprechen können. Den will er halt unbedingt dabei haben aufgrund seiner Qualität, Routine und Erfahrung. Eigentlich sind die Hüftbeschwerden so unangenehm, dass er es gar nicht könnte. Aber da wird er lieber unter der Woche vorsichtiger trainiert, damit er dann eben beim Spiel dabei ist. Insofern wird man auch jetzt wieder gucken, dass man ihn gut durch die Woche bekommt, um da nicht weiter umbauen zu müssen. Aber mit weiteren Rückkehrern würde ich jetzt aktuell erstmal nicht rechnen. Wer weiß, was die Woche bringt. Sie ist ja zum Glück ein bisschen länger.
Für die aktiven Spieler heißt es, in Berlin wartet wieder eine echte Prüfung. Werder muss zeigen, dass die Fortschritte mehr als nur ein Moment sind. Und was völlig klar ist, Malte Bürger wird sowas von im Saft sein, wenn er nämlich nächste Woche für uns berichtet. Du bist doch dort, oder? Das
genau.
ist mein Kenntnisstand.
Ich bin in der Hauptstadt.
Ja.
Ja, klar, Köpenick lasse ich mir nicht entgehen.
Okay, das heißt, wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Da freue ich mich schon drauf. Und ich freue mich natürlich auch weiterhin auf eure Beiträge. Das geht uns beiden so, Malte und mir. Und ganz klar ist ja auch, wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung da. 5-Sterne-Deluxe, darunter machen wir es nämlich gar nicht. Ja, und damit ist im Grunde alles gesagt. Höchstens nochmal unsere Nummer. Das ist die 0160982 1, dreimal auch in die 4, die kann ich noch ins Rennen schicken. Ansonsten, Malte, bleibt mir zu sagen, fahr jetzt doch mal mit deinem Auto vielleicht dann auch los. Nutz es ja für den Zweck,
hier
für den es
jetzt
gebaut
akute
wurde.
Parkplatznot. Echt.
Siehst du?
Die Eltern gucken ja immer sorgenvoller, weil keine Lücken mehr da sind. Also wenn ich die jetzt aufmache, springen wahrscheinlich 3 Autos auf einmal auf mich zu.
Malte, unser verbaler Held auf 4 Reifen. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Und cheers vom Nachspieldeich und bis nächste Woche.
Ciao.